Ich kann mich tatsächlich noch erinnern, dass es Zeiten gab, wo man reisen ohne Handy im Hosensack, im Handtäschchen oder im Auto. Und wenn ich mich mal erinnere, dann können sich die meisten, die hier innen sitzen oder die, die Predigt heimhören, auch an die Zeit erinnern. Außer die ganz Jungen, die wissen nicht mehr, wie das ist, ohne Handy unterwegs zu sein. Ich mag mich noch erinnern an eine Begebenheit als Familie, respektive mit meiner alleinerziehenden Mutter zu dieser Zeit, wo es nach einigen Jahren Ferien auf Balkonien geheissen hat, wir könnten einmal ans Meer. Mit Nachbarn zusammen in die Ferien verreisen. Für mich dort mal das erste Mal ans Meer. Und man ist losgefahren mit zwei Autos, eben ohne Handy unterwegs. Die eine, die andere Familie mit einem Auto und einem Anhänger. Und meine Mutter mit mir und mit meinem Bruder mit einem Auto ohne Anhänger. Und das Chiasso vor dem Zoll hat es verschiedene Spuren für verschiedene Fahrzeuge. Und die mit Anhänger, die konnten einfach zufahren, dort hat es keinen Stau gehabt. Und die anderen ohne Anhänger, ja, die sind dort angestanden, wo man das Chiasso immer muss anstehen, wenn Ferien ist. In einem langen Stau. Man hat abgemacht, bei der ersten Raststätte nach dem Zoll treffen wir uns wieder. Und dann tun wir besprechen, wie es weitergeht. Sie sind ruckzuck dort gewesen, und nach einigen Stunden haben sie gewährweiset, ja, haben wir es echt verpasst? Warten Sie echt noch? Kommen Sie echt noch? Was ist echt los? Eben, das Handy ist nicht im Auto gewesen. Und warum auch immer sind sie losgefahren, weil sie gedacht haben, wir seien alle zugefahren. Und es war auch nicht ganz sicher gewesen, die erste Raststätte, ist denn das gerade die beim Zoll oder die erste, die nachher kommt? Ihr wisst, wie so Sachen manchmal der plötzlich schwierig ist. Und meine Mutter hat, warum auch immer, nicht gewusst, wo die Zieladresse ist für die Ferien. Warum auch immer, ich kann das nicht nachvollziehen, aber es ist so gewesen. Vielleicht naiv, könnte man sagen. Aber die Ferien sind für uns schneller zu Ende gewesen, wie mir zu lieb gewesen ist. Die Situation hat sich aus damaliger Situation nicht anders können lösen wie wieder zurück heim. Mit dem ausgelehnten Auto, mit der Übernachtung in Mailand, mit dem Verfahren, mit dem Kreislaufzusammenbruch von der Mutter, ist nach einem Tag wieder heimgegangen, Richtung Schaffhausen. Welche Gefühle bei dem zurückgeblieben sind, bei allen, könnt ihr euch erraten. Dass die Freude nicht gerade gross war, ich sage es mal so. Für alle Beteiligten ist die unglückliche Situation ausgelöst worden durch eine tatsächliche oder vermeintliche Verspätung von der einen, wo die anderen nicht gewusst haben, wie ist es jetzt. Problem, das es vielleicht heute nicht mehr gibt, wenn man eben einander anrufen kann. Vielleicht gibt es andere Probleme in unserer Zeit. Auch betreffend von der Wiederkunft von Jesus hat es immer wieder Menschen gegeben, dort mal beim Petrus. Und auch in unserer Zeit, wo Menschen sagen, Christus dürfte sich verspäten. Also, ob Gott vielleicht ab dieser langen Zeit, die schon vorbei ist, seit Jesus gesagt hat, ich komme bald, vielleicht vergessen hat, dass Jesus noch einmal kommen sollte. Dass Jesus die Wiederkunft verschlafen oder gar annulliert hätte. Auf das nimmt der Petrus Bezug in seinem Bibeltext aus 2. Petrus Kapitel 3, die ersten Verse dort. Ich habe sie schon gelesen in der Schriftlesung. Wer die Heilpredigt lust, darf sie gern selber nachlesen. Auf so Menschen mit so verunsichernden Aussagen, mit einer verunsichernden Wirkung auf die Gemeinde, hat echt Gott die Wiederkunft von Jesus annulliert, vergessen, nimmt Petrus Bezug in dem letzten Abschnitt. Er tut etwas, wo wir im Alltag manchmal ganz ähnlich machen. Beim Herbstspaziergang durch den Wald. Ich sehe einige hier und ich weiss von einigen, die gern im Herbstwald gehen spazieren. Und wenn man so unterwegs ist, vielleicht das zweite, das dritte, und durch ein Waldwegli geht, dann gibt es manchmal, dass so eine Wurzel am Boden ist, unter einem Laub. Und das Vorderste, wo es entdeckt, sagt manchmal, pass auf, hier hat es eine Wurzel, oder hier hat es einen Stein. Du musst den Füße ein bisschen mehr lupfen. Pass auf, dass es nicht kreisch. Pass auf, dass es nicht stolperisch. Da hat etwas. Pass auf, dass es nicht stolperisch. Und ich glaube, der Text, den der Petrus da geschrieben hat, ist für mich so ein Text. Pass auf, da kommt etwas, das nicht stolperig. Ein erster Gedanke für heute Morgen, wenn der Spott von den Menschen eigentlich die Verlässlichkeit von Gottes Wort bestätigt. Bereits im vorderen Kapitel hat der Petrus gemeint gewarnt. In seinen beiden Briefen sind so Warnhinweise, pass auf, über Risiken, nicht von den Medikamenten, über Risiken in der Nachfolge bei Jesus, Risiken, Herausforderungen von der Gemeinde von Jesus. Dabei gibt es unterschiedliche Gefahren. Zusammengefasst könnte man sagen, durch Zerstreuung, Verfolgung. Das war das Thema im ersten Petrusbrief. Dann gibt es Gefahr durch Versuchung in der Gemeinde und um die Gemeinde herum durch falsche Lehrer. Ihr Lehrer und ihr Lehren. Da haben wir noch nicht so lange darüber nachgedacht. Und die dritte Gefahr, von dem redet Petrus heute, ist das von den Spöttern, von denen, die sich lustig machen. Von denen, die lachen über das, was Gottes Wort sagt, nach dem Motto, das ist eh alles vorbei und alt. Wir sind jetzt modern, es ist nicht mehr aktuell. Von denen redet der Petrus da. Wir machen den Gedankenwechsel. Denken wir mal an den Anfang der Schöpfung zurück. Am Bericht anfangs der Bibel über die Schöpfung. Durch Gottes Wort und sein Wirken. Was immer wieder heißt, und Gott sprach, und es wurde. Eine erste Frage. Ist es wichtig? Oder wie wichtig ist es, dass man dem Schöpfungsbericht in der Bibel glaubt und vertraut? Ist es wichtig? Wie wichtig ist es? Ist es wichtig, dass man dem Vertrauen schenkt, wie Gott die Welt geschaffen hat, aus der Bibel bezeugt? Und inwiefern können wir es zusammenbringen mit, in Verbindung mit wissenschaftlicher Erkenntnis, manchmal auch scheinwissenschaftlicher Erkenntnis über die Evolution? Der Kern der Frage ist doch, ob wir Gott zutrauen und glauben, dass Gott auf übernatürliche Weise gehandelt hat und die Welt geschaffen hat. Auch wenn ich selber nicht ganz alles verstehe. Ist es Gottes übernatürliches Wirken, wo das Natürliche vorgebracht hat? Oder gehen wir davon aus, dass die Prozesse in der Natur, wo wir heute anschauen können und studieren, dass wir sagen, wenn es die letzten 50 Jahre oder die letzten 100 Jahre so gewesen ist, dann hätte es immer so müssen sein seit dem Anfang. So tut man berechnen, wie lange das gewisse Epochen gewesen sind in der Entwicklung dieser Welt. Oder wenn man das Alter von ägyptischen Mumien feststellt, zum Beispiel. In Zürich hat es eine Ausstellung. Also, man schaut, was passiert. Jesus sagt, es ist keine Frage, es ist immer so gewesen. Und dann rechnet man zurück und blendet aus, dass es auch mal anders hätte können sein. Oder gehen wir davon aus, dass da, wo Gottes Wort sagt, verlässlich ist? Zweite Frage. Ist es wichtig, wie wichtig ist es für uns, dass wir dem Bericht von der Sintflut glauben? Zu Zeiten vom Noah. Dass Gott auf übernatürliche Weise das natürliche Wasser geschickt hat zum Gericht. Oder sagen wir eher, ja, es hat ja in jeder Kultur so Berichte gegeben und Ahnungen von einem grossen Wasser. Und das ist so Urinstinkt der Menschen, die alle Kulturen haben. Darum bei uns sagt man das jetzt ein bisschen so. Kennt ihr so Aussagen? Ich kenne sie manchmal. Und ist es wichtig, dass man dem Bericht und dem Zeugnis über die Wiederkunft von Jesus vertraut, dass Gott einmal auf übernatürliche Weise wird ins Natürliche eingreifen. Dass es eben nicht gänglich weitergegangen ist, wie es gestern, vorgestern schon war. Oder ein bisschen mehr zurück. Oder sagen wir, können wir sagen, müssen wir sagen, dürfen wir sagen, der Glaube an die Wiederkunft von Jesus ist jetzt doch langsam ein bisschen überholt. Wir wissen es doch ein bisschen besser, wie die Menschen früher, zu biblischen Zeiten, wo nicht ganz rausgekommen sind, wir wissen es besser. Weil Jesus hat ja gesagt, er komme bald. Und das bald wäre jetzt dann doch langsam ein bisschen aufgefüllt. Und nachher? Ganz persönlich, ich habe mich zum Glauben von diesen Sachen entschieden. Und habe mich daran fest, auch wenn ich das eine oder das andere weder verstehen noch erklären kann. Weder bei der Schöpfung, noch bei der Sintflut, noch bei der Wiederkunft von Jesus. Aber ich bin Mensch, Gott aber bleibt Gott. Anhand der letzten drei Fragen sind wir reingenommen in das, was Petrus schreibt. Das ist seine Argumentationslinie in diesem Text. Wo er sagt, später, wo die Gemeinde von Jesus, die Jesus-Nachfolger wollen verunsichern, so Wurzeln anlegen auf dem Weg, die gehen genau den Weg. Sie sagen, wenn wir sehen, was heute in der Natur passiert, in der Welt passiert, dann ist es immer so gewesen und dann ist nichts Übernatürliches gewesen. Das ist eine natürliche Entwicklung gewesen. Und so wird es auch in Zukunft sein. Es ändert nichts durch Gottes Eingreifen. Nach dem Petrusbrief besteht ein innerer Zusammenhang, ob man an Gottes übernatürliches Eingreifen bei der Schöpfung, bei der Flut oder auch mit der Wiederkunft von Jesus rechnet und dem Vertrauen schenkt oder nicht. Vielleicht sind Spötter von denen, die Petrus da redet, in unserer Zeit gar nicht mehr so laut zu hören. Weil die Frage der Wiederkunft an vielen Orten gar nicht mehr gestellt wird. Später über die Bibel, über Berichte der Bibel, sei es in der Schöpfung, durch die Flut, durch Jesus Christus. Die kennen wir auch, wenn auch vielleicht in anderen Nuancen. Da oder dort macht solche Spott vielleicht auch etwas mit uns, mit mir, dass ich denke, ja, wie ist jetzt das wirklich? Der Spott, der probiert, unser Vertrauen auf Christus zu untergraben. Ihr wisst ja, wie das ist mit Untergraben. Ich bin jetzt noch mal ein bisschen am Meer, ich bleibe jetzt ein bisschen bei dem Bild. Wenn man so in einem Sandkasten oder am Strand so eine Höhle, ein Tunnel baut, das Kind. Da ist doch gern die Frage, wie lange geht es, bis es zusammengeht. Und das spiele ich am 14 Tage lang jeden Tag machen am Meer als Kind und habe Freude daran. Das Untergraben. So Löcher zu machen, die sieht man nicht gerade. Aber wenn es genug Löcher hat, geht es zusammen. Vielleicht erscheint es manche Menschen zu einfach, aber ich habe mich eben trotz offener Fragen mal entschieden, meinem Herz glauben, dass er wirkt und wie er wirkt, auch wenn ich nicht ganz alles verstehe. Im Vers 5 heisst in der Schlachterübersetzung, die Spötter übersehen absichtlich, die Spötter ignorieren, würde ich vielleicht heute sagen, sie ignorieren bewusst. Sie wollen es nicht wissen, dass Gott auf übernatürliche Weise die Welt aus dem Wasser heraus geschaffen hat und es durch Gottes Wort geworden ist. Alle Menschen sind außer der Noah mit seinen 8 Familienmitgliedern untergekommen. Gott hat bewiesen, dass er den natürlichen Verlauf dieser Welt unterbricht mit dem Gericht, aber auch mit Rettung aufgrund von Glauben. Und wenn Gott früher so gehandelt hat, sagt der Petrus, dann wird es Gott auch in Zukunft tun, obwohl es Menschen gibt, die immer wieder das in Frage stellen und darüber spottet. So wie beim Beispiel von Petrus, wo er zurückschaut, wird es auch sein bei der ausstehenden Wiederkunft von Jesus. Ein zweiter Gedanke, Jesus Christus wird gewiss wiederkommen. In allen Jahrhunderten hat es die Realität von dieser bestimmten, gewissen, verbindlichen Verheißung den Kern der christlichen Gemeinde ausgemacht. Die Hoffnung der Wiederkunft von Jesus ist die Hoffnung der Gemeinde. Ich habe das aufgeschrieben auf den Schritt im Alltag mit der Bibelstelle dazu. Es ist die Sehnsucht der Gemeinde, die Wiederkunft von Jesus. Es ist der herrliche Höhepunkt der Heilsgeschichte. Es ist eine Zeit der Erlösung für wiedergeborene Gläubige. Es ist die Zeit vom Gericht für das Finden von Gott. Zudem markiert die Wiederkunft von Jesus den Beginn vom irdischen Reich von Jesus. Die Erwartung der lieblichen Auferstehung hängt mit dem zusammen. So wie die Hoffnung auf einen geistlichen Lohn und eine gerechte Weltordnung. Das ist übrigens nicht der menschengemachte Friede auf dieser Welt, dass wir uns richtig verstehen. Somit verwundert es nicht, dass die Gemeinde von Jesus in dem Zuversicht findet, Jesus kommt. Jesus bringt es zu einem guten Ziel. Es ist nicht einfach so, dass Jesus etwas versprochen hat und dann löst sich seine Luft auf. Ich habe manchmal Kinder erlebt, so in der Verwandtschaft, dass Verwandte gesagt hat, ich schicke dir dann etwas auf die Weihnachten. Und dann haben sie es allweg vergessen. Jedes Jahr vergessen, jeden Geburtstag vergessen. Es macht nichts, aber wisst ihr, was das macht mit einem? Und so ist Jesus nicht. Jesus vergisst das nicht einfach, er kommt wieder. Die Spötter werden auftreten, sagt Petrus, am Ende der Zeit, oder man könnte auch sagen, in der Endzeit. Endzeit ist im weiteren Sinn seit der Himmelfahrt von Jesus. Seither ist Endzeit im weiteren Sinn. Und im engeren Sinn können wir es vielleicht verstehen, seit der Gründung vom Staat von Israel und dass Gott sein Volk, das alttestamentliche Volk, wieder zurückführt. Die Spötter gibt es und die Spötter werden am Ende der Zeit zunehmen. Und dann machte Petrus einen Gedankensprung und beschreibt, wie Gott die Spötter, die Menschen, die nicht wiedergeborenen Menschen, wo Gott ins Lächerliche zieht, richtet. Weil die Welt da im Gericht nicht bestehen kann. Dortmal beim Noah ist das Gericht aus Wasser bestanden. Aber in Zukunft, sagt Petrus, wird die Erde einem Gericht aus Feuer entgegengehen und nicht standhalten können und vergehen. Damit redet Petrus von diesen Sachen, wo sich nach meinem Verständnis nach der Entrückung der Gemeinde stattfindet. Also das, was in der Offenbarung ab Kapitel 4 bis 19 beschrieben ist. Der Tag von Gott, der Tag des Herrn, wo stattfindet, wenn die Gemeinde von Jesus, die wahrhaft Wiedergeborenen, entrückt sind und Trübsal auf dieser Erde sind und am Ende vom tausendjährigen Reich, wenn Gott endgültig alles Böse richtet. Bevor ein neuer Himmel und eine neue Erde wird geschaffen sein. Der bisherige Himmel und die Erde werden vergehen. Der Petrus schreibt hier mit dem Krachen. Das Wort, es wird vergehen mit einem Krachen, ist dem Bild entlehnt, wenn man ein Holzschitt ins Feuer tut und es anfängt zu klepfen. Beim Holzschmieden mit dem Teppich rundherum hat man es nicht so gern, wenn das Holz so klepft und Funken spritzt. Dann nimmt man lieber anders, wo es nicht so spritzt. Aber verschönert das Bild. Wenn die Welt vergeht wie ein Holzschittli, im Kachelofen, im Schwedenofen oder in einer Feuerschale. Vielleicht erinnert es uns nächstes Mal daran, wenn wir so ein Schittchen irgendwo eintun. Der Moment wird kommen, so gewiss, wie Gott die Welt geschaffen hat Und so gewiss wie die Sintflut kam, so gewiss wird der Tag von Jesus kommen, wohl dem, der in seinem Leben nicht auf die Irrlehrer, auf die Spötter gelost hat, sondern auf Jesus. Sein verlässlicher Wort. Das Empfinden, dass sich die Wiederkunft von Jesus verzögert, das ist unser menschliches Empfinden. Kapitel 3, Vers 8 redet davon, dass Gott eine andere Zeit hat. Ich habe den Begriff nicht so gern. Ich bin nicht sicher, ob Gott Zeit hat. Nach meinem Verständnis steht Gott über der Zeit, weil Zeit etwas ist, was er geschaffen hat. Mit Tag und Nacht, mit Jahreszeiten und so weiter. Aber ich muss es irgendwie können ausdrücken, oder darum sage ich gleich, Gott hat eine andere Zeit. Der bekannte Vers, ein Tag beim Herrn ist wie 1000 Jahre für uns. Und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Das ist ein Zitat aus Psalm 90. Wir stehen in der Zeit inne, in dem Wechsel von Tag und Nacht, Jahr und Jahrzehnt. Aber Gott ist über der Zeit. Manchmal wird der Vers herbeizogen auch für das Verständnis von der Schöpfung. Ja, könnte es nicht auch längere Zeiträume sein? Ja, es könnte sein, ich habe mich entschieden, ich schenke Gottes Wort Vertrauen, so wenn ich es lese und verstehe. Oder auch wenn ich es nicht verstehe. Aus meiner Sicht redet der Vers nicht von einem Mass, wo wir anlegen sollen an die Schöpfungsberichte, sondern redet davon, dass Gott eine andere Dimension hat wie wir. Dass für Gott Zeit relativ ist. Dass Gott über der Zeit ist, dass Gott eine andere Zeit hat, wie wir oder wir wie er. Es gibt übrigens eine Rabbi-Geschichte, wo ein jüdischer Rabbi über das Wort mit Gott ins Gespräch kommt und Gott ihm eben sagt, schau, mein Mass ist es anders. Meine Jahre oder meine Sekunden sind wie 1000 Jahre für dich und umgekehrt. Und der Rabbi ist so ein bisschen ungeduldig, bis Gott eingreift. Und dann sagt Gott noch, schau, und ein Cent oder ein Rapp ist für mich wie für 1 Million Schweizer Franken. Und dann sagt der Rabbi, ja, der möchte so 1 Million von dir, wenn das bei dir das Gleiche ist. Und dann soll Gott gesagt haben, dann wart einmal eine Sekunde. Ist nicht ganz ernst zu nehmen, ich klammere. Aber es zeigt etwas aus von dem Empfinden, wie unterschiedlich es ist. Immer wieder taucht das Wort bald in der Bibel auf, wenn es um die Wiederkunft von Jesus geht. Wie kann bald zusammenpassen mit dieser langen Zeit aus unserer Sicht, wo das nicht geworden ist? Bald ist von seinem Wort her nicht zuerst nur ein Zeitbegriff. Also nicht ein Synonym für in kurzer Zeit. So brauchen wir das Wort bald. Ich komme bald. Oder manchmal geht es gleich im Moment, wenn man noch die Zeitung fertig liest oder sonst etwas. Nicht kurze Zeit, sondern vielleicht mehr ein Begriff für das Überraschende, für das Unerwartete, für das plötzlich Eintreffende. Insofern passt das Bild vom Bald gut zusammen, vom Dien bei der Nacht. Dort ist ja nicht das Entscheidende, dass er sofort in kurzer Zeit kommt, sondern dort ist der Fokus auf das Überraschende. Man weiss nicht wann. Es ist überraschend. Und wir kennen alle in unserem Leben so Momente, wo man zwar weiss, es ist irgendwie nachher, aber wenn es so weit ist, ist es gleich überraschend und plötzlich. Manchmal auch, wenn Menschen leiden, krank sind und man weiss, ihr Weg geht auf die Herrlichkeit zu. Aber wenn sie sterben, ist es gleich sofort überraschend gewesen. Einmal mir geht es ganz häufig so. Etwas, wo man weiss, und wenn es eintritt, denkt man, jetzt ist es doch plötzlich sofort überraschend gewesen. Vielleicht könnte man es für unsere Sprache besser treffend übersetzen, vielleicht mit überraschend, wie bald. Ich kann nicht alle Fragen beantworten, aber ich verstehe sie die richtig. Und warum? Warum geht es denn so lang? Wieso ist denn Jesus noch nicht wiedergekommen? Der Petrus lenkt unser Augenmerk und sagt, schaut, die Langmut, die lange Geduld von unserem Herr zu unserer Errettung. Dass Gott so lange Geduld hat, damit Menschen gerettet werden können, darum ist Jesus noch nicht umgekommen. Im Gegensatz zu den Spöttern, die reden, Gott hat es vergessen, Gott sei es ein bisschen vergesslich. Gott ist nicht vergesslich. Weder über unsere Schuld, wo er Erlösung schenkt, noch über unsere Erlösung, Gott vergisst sie nicht. Gott ist auch nicht schwach, sein Versprechen von der Wiederkunft zu erfüllen. Es ist nicht eine Verzögerungstaktik von Gott oder gar Schwäche, dass Christus noch nicht gekommen ist, sondern es ist Absicht, Zeit zur Umkehr für uns und für unsere Lieben. Ich finde es ein spannendes Detail, ich will es nicht zu fest ausbreiten, aber der Petrus schreibt, Kapitel 3, Vers 15, seht es als Langmut unseres Herrn als eure Rettung. Er rettet die Gemeinde zu eurer Errettung. Ja, sind sie denn nicht schon gerettet? Stehen sie denn nicht schon im Glauben? Vielleicht viele, vielleicht nicht alle, ich weiß es nicht. Ich habe es ein bisschen so verstanden. Es soll uns zur Rettung sein, wo wir schon gerettet sind, aber noch viel mehr für unsere Liebe. Zu unserer Rettung, für die Rettung von uns, nein, von diesen Menschen, um uns herum auch. Dass Gott uns will retten, auch unsere Liebe, sie will rufen und uns in Auftrag stellt, ihnen das Evangelium zu bezeugen. Wir begegnen manchmal Geschwister, ich stelle nicht in Frage, dass sie Geschwister sind und mit Jesus unterwegs sind, aber wir begegnen manchmal Geschwister, die so sehr betonen, ja, Jesus sollte doch jetzt gerade sofort wieder kommen, ich bin jetzt bereit, jetzt sollte er kommen sofort. Und ich verstehe so Momente, wo man nichts ähnlicher wünscht, wie dass wir das Ziel erreicht haben. Es ist nicht alles schön in unserem Leben, es ist nicht alles schön in dieser Welt, wo man sagt, es ist genug, jetzt könnte Jesus kommen. Aber manchmal beschäftigt es mich auch ein bisschen, wie es mit euch, das sei so ein Hauch auch egoistisch. Nach dem Motto, ich bin ja jetzt gerettet, dann kann Jesus kommen, was mit den anderen ist, ist gleich. Das sagt man nicht so, das meint man vielleicht auch nicht so. Aber so Gedanken sind mir schon gekommen. Hauptsache, ich bin gerettet und dann ist alles in Ordnung und dann kann Jesus ja wieder kommen. Es wird der Tag kommen, wo Jesus wieder kommt. Aber der Petrus sagt, es ist die Langmut von unserem Herr zu unserer Rettung. Wir selber als Glaubende sollen in Frieden vorgefunden werden. Ich finde das eine schöne Formulierung, Frieden. Frieden meint vielleicht weniger, dass wir jetzt gerade nicht geholdert haben miteinander. Das darf es auch bedeuten. Aber Frieden meint vor allem in Frieden Gott gegenüber. Versöhnt mit dem Vater. Der Petrus wünscht sich, dass wir in der Gemeinde und darüber hinaus versöhnt mit dem Vater vorgefunden werden, wenn Jesus wiederkommt. Es gibt so schöne Lieder, wenn Friede mit Gott und so weiter. Versöhnt mit dem Vater, nicht im Streit mit Gott. Und dann dürfen wir uns auch ausstrecken, dass das gelingt im Alltag. Und manchmal gelingt es und häufig nicht. Und dort gibt es immer auch wieder den Weg zurück zum Vater. Als solche, die Frieden haben von Gott her und zu Gott her in Jesus Christus. Der Petrus, ich schließe ab, warnt seine Gemeinde. Er sagt, passet auf, da kommen Wurzeln auf eurem Weg. Kehrt nicht um. Wachset dagegen, so schließt er seinen Brief ab, wachset dagegen, ihr wisst im Voraus, kehrt nicht um, wachset dagegen immer mehr in Gnade und in der Erkenntnis von unserem Herr und Retter.